Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian.
Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Desert Strike Return to the Gulf. Es handelt sich dabei um das erste Spiel in der Strike-Serie und ist ein Einspieler-Action-Flugsimulationsspiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Visual Concepts und Publisher war dann Electronic Arts. Und als erstes schauen wir uns die Geschichte einmal näher an.
Und da schauen wir uns erstmal die Geschichte von Visual Concepts bzw. Visual Concepts Entertainment an. Das ist ein amerikanischer Videospielentwickler, der sitzt in Novato in Kalifornien und wurde 1988 gegründet und ist relativ bekannt für seine Sportspiele, so NBA 2K, WWE 2K oder auch College Hoops 2K. Und gegründet wurde die Firma von Scott Patterson und Greg und Jeff Thomas. Die letzten beiden waren auch Brüder und wurden dann schlussendlich am 25. Januar 1995 von Electronic Arts gekauft. Und später, nämlich so ab September 1997, ging es dann darum, dass sie von Sega gekauft wurden. Und das wurde schließlich im Mai 1999 abgeschlossen. Später hat das Ganze dann Take-Two Interactive gekauft. Und dort haben sie jetzt sehr, sehr viele Spiele unter diesem 2K-Label ja produziert. Spiele, die sie so für Super Nintendo unter anderem gemacht haben, sind Clay Fighters, Tasmania, Bill Walls College Football und halt auch Desert Strike. Und die Firma ist auch relativ groß, also da arbeiten einige hundert Leute bei Visual Concepts. Dann schauen wir uns noch mal kurz Electronic Arts an, die ja als Publisher fungieren und 1982 als Amazing Software gegründet wurden von Trip Hawkins. Und Electronic Arts ist halt dafür bekannt, relativ viele Firmen halt übernommen zu haben in der Geschichte der Firma und sich sozusagen dadurch auch entsprechend ja vergrößert haben. Ansonsten hatten sie eine wechselvolle Geschichte, hatten dann zum Beispiel bei der Wii, also als die Wii herauskam, das relativ schlecht eingeschätzt und da nur zwei Spiele vorausgebracht. Und die Wii war ja dann doch ein sehr großer Erfolg, während sie sich da auf die entsprechende Xbox und die PlayStation, die zu dem Zeitpunkt aktuell waren, halt konzentriert hatten. Und EA ist ja so in der Spielergemeinschaft auch nicht so beliebt, was so bestimmte Sachen angeht, wie In-App-Käufe und etc., also so Pay-to-Win-Spiele. Aber sie haben halt hier damals als Publisher fungiert. Das Spiel selbst, also Desert Strike, da war federführend Mike Possin. Und man hat auch während der Entwicklung so ein paar Sachen ändern müssen. Also es waren zum Beispiel geplant so animierte Fahrzeuge, die auf diesem Spielfeld entsprechend sind und auch so filmische Szenen mehr einbauen. Das hat sich aber alles so ein bisschen erübrigt dann während der Entwicklung. Und das Spiel basiert ja auf dem zweiten Golfkrieg, beziehungsweise spielt nach Ende des ersten Golfkriegs und sollte eigentlich ursprünglich den libanesischen Bürgerkrieg zum Thema haben, trug zwischenzeitlich dann sozusagen auch sogar einen Titel entsprechend, nämlich Beirut Breakout. Und dann hat man das Ganze halt in entsprechend verlagert. Und es gab zum Beispiel auch ein Punktesystem, das halt den Spieler bestrafen sollte, wenn man halt Gebäude zerstört oder Objekte zerstört hat, die halt wirtschaftliche oder politische Folgen haben. Das hat man dann aber wieder weggelassen, weil das halt bei internen Tests dann nicht so gut wegkam. Und das ganze System wurde auch so ein bisschen gebaut, dass es so ein bisschen nicht linear ist. Das heißt, dass man so Hauptziele hat und Nebenmissionen erfüllen kann. Und auch die Modelle sind dort halt als 3D-Modelle entstanden und wurden dann halt für die unterschiedlichen Ansichten entsprechend gerendert. Und parallel dazu hat ein anderer Mitarbeiter auch die Modelle in Pixelart klassisch erstellt, aber es wurden dann die 3D-Modelle doch bevorzugt. Interessant ist auch, dass halt wirklich mehrere Monate an Arbeit und Zeit in der Physik des Hubschraubers und auch der ganzen Bewegung des Bildschirmes steckten, damit die Bewegungen möglichst realistisch sich anfühlen. Und man hatte die Physik da nicht wirklich eins zu eins abgebildet, sondern hat sie mehr so abgebildet, wie halt der Spieler glaubt, sich ein Hubschrauber halt anfühlen würde. Weil beim Hubschrauber das dann teilweise doch ein bisschen unintuitiv ist, was die Steuerung und die entsprechenden Bewegungen desselbigen dann angeht. Und man hat dann halt ursprünglich halt eine Genesis Mega Drive Version entwickelt und die wurden dann weiter portiert, zum Beispiel für den Amiga. Und es gab dann noch andere Umsetzungen für den Atari Lynx, das Master System, den Game Gear, den Game Boy und natürlich das Super Nintendo Entertainment System. Und wenn man sich das nochmal anschaut, haben wir in der SNES-Version 51 Beteiligte aufgeführt. Dort wurde das Ganze programmiert von John Shepard, die japanische Konversation von Naoki Kitamoto und Created By von Mike Posehn. Und das Game Design von John Manley und Mike Posehn. Und ja, die Sound bzw. die Musik sind dann von Brian Smith und Rob Hubbard. Und das 3D-Modell des Apache-Helikopters ist dann von Joe Sparks. Veröffentlicht wurde das Ganze schlussendlich in den USA im Oktober 1992 und im Japan im März 1993 und in Europa kam es dann im Mai 1993 heraus. Und damit werfen wir einen Blick auf das Setting von Desert Strike Return to the Gulf.
Dieses spielt, wie bereits erwähnt, vor dem Hintergrund eines fiktiven Post-Golfkriegs-Szenarios und es werden dabei verschiedene Missionen in bzw. mit Hilfe eines Helikopters erledigt. Und damit springen wir dann gleich zum Gameplay über. Startet man das Spiel, bekommt man wie gewohnt die Logos der beteiligten Firmen zu sehen und direkt darauf kommt eine ja treibende Musik, ein Wüstenbild mit seitlich abgebildeten grünen Helikopter und es wird der Titel in Einzelbuchstaben Stück für Stück eingeblendet. Startet man dann das Spiel, dann bekommt man eine Intro-Sequenz zu sehen. Das Spiel an sich ist in isometrischer Perspektive. Die Zwischensequenzen sind jedoch in 2D. Ein Diktator hat sich dabei, wie in der Intro-Sequenz zu sehen ist, ein kleines Gebiet erobert und sich ja durch seinen Stil zu herrschen doch als recht skrupellos erwiesen. Man sieht dann weiterhin Ölfelder und das Bild scrollt ein wenig zur Seite weg, bis man einen mobilen Raketenwerfer auf einem Auto sieht. Und das wird dann wieder so geschnitten, dass man in der nächsten Szene im geheimen Bunker des bösen Diktators sitzt. Und kurz darauf sieht man dann wiederum einen Nachrichtenreport, von dem geht es dann direkt in den Golf. Das sind so kleine Abfolgen von Sequenzen, die einem das Setting ein wenig näher bringen und danach landet man direkt im Titelbildschirm. Dort kann man dann die Kampagne bzw. die jeweiligen Missionen mit Passwort laden, seinen Co-Piloten auswählen, sollte man eine andere neue Mission starten oder man kann in den Optionen stöbern. In den Optionen kann man das Momentum ein- bzw. ausstellen. Das bedeutet also, man kann einstellen, ob sich der Helikopter noch etwas nachbewegt, also eine gewisse Trägheit hat. Ist das Momentum angestellt, dann schwingt das gewissermaßen noch ein wenig nach und ist es ausgestellt, dann bleibt der Helikopter direkt so stehen, wie er ist, sobald man die Taste loslässt. Des Weiteren kann man in den Optionen einstellen, welche Tasten für den Angriff verwendet werden können. In dem Fall ist das ein Maschinengewehr und verschiedene Arten von Raketen. Was die Co-Piloten angeht, wird ein kleines Foto gezeigt und ein Text darunter, welches den jeweiligen Co-Piloten ein wenig näher beschreibt. Entschließt man sich dann, eine Mission zu starten, wird man mit einem Briefing eingewiesen, was denn die Hauptziele sind und was die Nebenziele sind. Und danach startet man mit dem Helikopter von dem bereits aus dem Intro bekannten Schiffsheck. Das Spiel ist dabei in Teilen nicht linear und das Ganze teilt sich ja dann auch in verschiedene Ziele ein, zum Beispiel Kampfeinsätze gegen stationäre Einrichtungen, feindliche Luft- und Bodentruppen sowie Evakuierungseinsätze. Der Helikopter muss, was die Munition und den Treibstoff angeht, regelmäßig betankt bzw. auch neu bewaffnet werden. Und dabei ist es wichtig, dass der Nachschub begrenzt ist. Und um diese Dinge wieder aufzufüllen, fliegt man mit seinem Helikopter kurz über das Objekt, bleibt dort still stehen und wartet auf die Seilwinde, die heruntergelassen wird, um das Objekt einzusammeln. Man kann dabei Munition, Treibstoff als auch Panzerung und Zusatzleben einsammeln. Als kleine Besonderheit gibt es dabei noch eine weitere Sache und zwar eine Möglichkeit, die Seilwinde, um Objekte aufzuheben, um ein Vielfaches zu beschleunigen, indem man als Objekt eine Metallspule einsammelt. Aufgrund der Gegebenheiten, dass also der Helikopter Sprit als auch Munition braucht, muss man hier als Spieler seine Hervorgehensweise planen, was leider durch die fehlende Möglichkeit, während einer Mission zu speichern, erschwert wird. Wenn wir uns dann das Bildschirmlayout ein klein wenig näher betrachten, dann stellt man schnell fest, es gibt im Grunde keinerlei Menüs im Hauptbildschirm. Es wird nichts eingeblendet oder ähnliches, aber es gibt die Möglichkeit, in andere Übersichten zu wechseln, die dann den gesamten Bildschirm einnehmen. Dort kann man unter anderem einsehen, wie viel Munition und Raketen man noch hat. Des Weiteren sieht man seine Panzerung, also gewissermaßen die Lebensanzeige, sowie die Leben an sich, seinen Sprit und die Fracht, also die Person, die man gerettet hat bzw. transportieren muss. Das Ganze wird am Rand dargestellt in diesem extra Menü und mittig wird dann noch eine kleine Übersichtskarte angezeigt, in der man verschiedene Stellungen und ähnliches eingeblendet sieht. Eine weitere kleine Herausforderung für den Spieler ist die, dass wenn die Panzerung des Helikopters bei Null ankommt, der Helikopter an sich Sprit verliert und daraufhin stürzt er ab und die Mission wäre in dem Fall gescheitert. Im Fortschritt der einzelnen Missionen sieht man dann verschiedene Zwischensequenzen, die das Spiel ja ein wenig unterstreichen. Und selbiges gilt dann wirklich für das Ende der einzelnen Missionen, wobei dort dann die Zwischensequenzen ein wenig länger sind. Das Hauptziel des Spiels besteht darin, die Pläne des Diktators zu vereiteln und dabei muss man dann teilweise gegen normale Gegner wie unterschiedlich bewaffnete Soldaten als auch Fahrzeuge wie Panzer kämpfen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, Gebäude zu zerstören oder aus diesen Gebäuden Geiseln bzw. wichtige Personen zu eskortieren bzw. zu retten. Der gesamte Handlungsstrang wird in 4 Kampagnen mit unterschiedlichen Missionszielen verpackt. Hat man es dann am Ende geschafft, den Diktator zu erwischen, versucht dieser mit einem nuklear bewaffneten Bomber zu entkommen auf einem Rollfeld und wird dabei vom Helikopter zerschossen. In der Endsequenz schaut man dann ins Cockpit hinein, sieht den Diktator und es erscheinen verschiedene Explosionen. Man landet danach mit dem Helikopter wie gewohnt auf dem Schiff, was Ausgangsbasis ist und bekommt das Passwort bzw. die Punktzahl für das jeweilige Level immer am Ende. In den Credits am Ende sieht man dann nach Abschluss der letzten Mission ein erneutes Briefing, in dem gesagt wird, dass man in die Geschichte eingehen wird und niemand je am Erfolg der Mission gezweifelt hätte. Pilot und Co-Pilot sieht man dann in einem weiteren Bild in Uniform, wie sie vorm Weißen Haus neben dem Präsidenten und der First Lady beglückwünscht bzw. ausgezeichnet werden. Und damit schauen wir uns einmal an, wie das Ganze gesteuert wird. Mit der Y-Taste bedient man das Maschinengewehr, mit B bedient man die Hydra-Raketen und mit A kann man ganz normale Raketen nutzen. X ist dabei unbenutzt. Allerdings kann man, wie bereits erwähnt, in den Optionen das Ganze umstellen. Mit dem Digitalkreuz bewegt man sich je nach Modus unterschiedlich. Das kommt ganz darauf an, ob man das Momentum an- bzw. ausgestellt hat. Mit L bzw. R, wenn man die Tasten gedrückt hält, kann man hovern bzw. gleiten. Das heißt, in dem Fall, dass der Helikopter in eine Richtung schauen kann, zum Beispiel nach rechts, aber sich nach oben, nach unten und nach links bewegen kann, ohne diese Sichtrichtung zu ändern. Hält man die linke bzw. rechte Schultertaste nicht gedrückt, dann bewegt sich der Helikopter von der Sicht her auch immer in die Richtung, in die man aktuell sich bewegt. Und mit der Starttaste pausiert man das Spiel bzw. setzt es wiederum fort. Machen wir weiter bei der Grafik und dem Sound.
Ja, wenn man sich das Spiel dann so anschaut, diese Grafiken vom Briefing, die machen schon echt was her. Und auch diese isometrische Perspektive und der entsprechende Detailgrad, der da drin steckt, und auch so Sachen wie Explosionen, das ist an der grafischen Seite schon alles recht schön anzusehen. Und auch die Musik, die teilweise dann gespielt wird, fühlt sich sehr treibend an. Im Spiel selbst haben wir dann mehr so ja Geräusche wie das Geräusch, was der Helikopter halt macht an der Stelle. Die Soundeffekte und die Musik sind ja dabei von Brian Schmidt und Rob Hubbard. Brian Schmidt ist ein amerikanischer Komponist, Sounddesigner und Soundprogrammierer. Und der hat hauptsächlich für Flipper und Arcade-Spiele gearbeitet, unter anderem bei Williams und Midway. Und er hat dann später von 99 bis 2008 bei Microsoft einen Großteil der Audioarchitektur für die Spielekonsolen der Xbox und der Xbox 360 entwickelt. Und Rob Hubbard ist ein britischer Komponist und Sounddesigner und er wird auch gerne mal der ja Koji Kondo des Commodore 64 genannt. Spielt seit seinem 7. Lebensjahr Klavier, aber auch Flöte, Saxophon und Gitarre hat er gespielt. Und ansonsten mag er halt so Mathematik, Physik und Musik, was natürlich dann entsprechend ja für seinen Job, der sehr, sehr praktisch war. und hat dann für einen C64er Software entwickelt, nämlich ein Lernspiel, in dem man lernte, ja vom Blatt zu spielen. Er hatte dann mit seinem C64er Spiel Monty on the Run Erfolg. Allerdings hatte er es auch schwierig, ja seinen Freunden und der Familie halt zu erklären, was er eigentlich macht. Also der Beruf in der Game-Branche zu arbeiten, der war ja da noch relativ neu. Und später hat er dann alles wieder verkauft so an IT und ist dann mit seiner Frau in die USA gezogen. Und später im Jahr 2001 sind sie dann entsprechend ja zurückgezogen und wohnen jetzt wieder in Großbritannien. Der Visual Concepts hatte auch eine Sound Engine für Super Nintendo entwickelt, die dann MIDI abspielen konnte, so um die 8 gleichzeitigen Stimmen. Allerdings wurde die bei Desert Strike nicht benutzt. Da hatte man eine andere Sound Engine benutzt, die wahrscheinlich von Homer Papert programmiert wurde und ja eine Variante des Kanichi Kun-Treibers von Nintendo war. Wenn man sich das ROM so anschaut, dann haben wir ein paar ganz kurze Musikstücke und ansonsten halt mehr so Soundeffekte und kurze, ja, Fanfaren oder kürzere Stücke so um die 30 Sekunden herum. Grundsätzlich kann man sagen, grafisch und soundmäßig ist das schon ein sehr, sehr rundes Gesamtpaket, was da für Super Nintendo portiert wurde. Das kann man sich heute auch noch ansehen und auch anhören. Und ja, die Frage ist dann natürlich, wie kommt man durch das Spiel durch? Und das schauen wir uns jetzt in der Strategie an.
Da schauen wir uns zuerst einmal die unterschiedlichen Waffen an. Die schwächste Waffe ist das Maschinengewehr. Sie teilt wenig Schaden aus, hat dafür allerdings umso mehr Munition. Im Mittelfeld ist dann die Hydra-Rakete. Diese teilt mittleren Schaden aus, hat allerdings auch nur ein mittleres Kontingent an Munition. Und als letztes gibt es die Raketen. Diese teilen den stärksten Schaden aus, sind allerdings von der Munition her am wenigsten zu finden. Man kann sich grundsätzlich auf drei Angriffsarten einigen. Der Distanzangriff, das schnelle Vorbeifliegen bzw. das Verfolgen eines Gegners. Beim Distanzangriff sollte man sich so bewegen, dass der Gegner am Rand der Karte steht und erst ab diesem Moment das Feuer öffnen. Von der Reichweite sieht man dann, wie weit die jeweiligen Kugeln fliegen und dadurch kann man dann einschätzen, wie nah man kommen muss, um den Gegner zu treffen. Teilweise ist es so, dass der Helikopter bei einigen Einheiten eine größere Reichweite aufweist, als dies die Gegner tun. Dementsprechend muss man aufpassen, dass man sich an die Bewegung der Gegner anpasst und genau diese Distanz, in der man selbst treffen kann, aber nicht getroffen wird, einhalten kann. Dann gibt es das schnelle Vorbeifliegen. Dies sollte man nutzen, wenn der Gegner einzeln irgendwo auftaucht, also isoliert ist. Während man feuert, kann man dann auf den Gegner in einer geraden Linie direkt auf ihn zufliegen und über ihn hinwegfliegen. Der Gegner wird sich dabei natürlich nach dem Helikopter richten, um ihn zu treffen. Und dementsprechend ist es von Vorteil, wenn man über den Gegner hinweggeflogen ist, auch weiter zu fliegen, bis man wiederum außerhalb seiner Reichweite ist. Dann dreht man um und das ganze Spiel geht von vorne los. Als letztes gibt es dann noch das Verfolgen bzw. das Anheften. Hier benutzt man die Hover bzw. diese Gleitenfunktion und beginnt mit dem Feuer auf die Gegner. Sobald diese zurückschießen, kann man mit dieser Hover-Funktion nach links bzw. rechts ganz gut ausweichen. Der Großteil der Gegner hat Waffen, die allgemein so langsam schießen, dass man ihnen von der Reaktionszeit her gut ausweichen kann. Da man den Kampf ja nicht alleine bestreitet, gibt es noch das Thema der Co-Piloten. Zu Beginn sind ja nicht alle Co-Piloten freigeschaltet und es gibt eigentlich nur zwei Co-Piloten, die es wert sind, dass man sie mitnimmt. Das ist zum einen Lieutenant Keith Michaels. Dieser ist von Beginn an auswählbar. Und es gibt Lieutenant Carlos Valdez. Das ist ein ja speziellerer Charakter, den man erst freischalten muss. Lieutenant Valdez ist mit dem Zielen, also dem Feuern, als auch der Winde extrem schnell und genau und dicht gefolgt dann von Lieutenant Michaels. Es gibt im Spiel unterschiedliche Arten an Gegnern. Zum einen gibt es dort den Gewehrschützen, der im Grunde der harmloseste ist und dementsprechend nicht schwer zu besiegen. Eine Abwandlung dessen ist der Soldat mit Raketen. Und aufgrund der Raketen teilt dieser ein wenig mehr Schaden aus als der Gewehrschütze bzw. Scharfschütze. Daneben gibt es dann noch verschiedene Anti-Air-Einheiten. Also die Anti-Aircraft-Artillerie, die sollte man als Spieler im Auge behalten. Und jeder dieser Geschütze hat so seine kleinen Eigenheiten. Teilweise zielen sie recht ungenau, wenn sie ein hohes Volumen an Schüssen haben. Und je weniger Schüsse sie haben, desto genauer werden sie, beziehungsweise desto stärker ist der Schaden, den man einstecken muss. Man sollte, wenn man Gegenstände wie Sprit oder Raketen und Panzerung aufnimmt, immer darauf achten, dass man keinerlei Gegner mehr im Umfeld hat, denn in diesen Situationen ist man recht angreifbar. Es empfiehlt sich auch, alle Gebäude, welche angreifbar sind, auch anzugreifen und zu schauen, was man darin findet. Sollte man es beim ersten Mal nicht schaffen, dann kann man dieses Wissen für die zweite Mission nutzen, weil man dann einplanen kann, wo man was findet. Ein entscheidender Vorteil für den Spieler ist es, wenn man den gegnerischen Radar, also die gegnerische Radarstation zerstört. Dies schränkt die gegnerischen Einheiten in ihrer Reichweite ein und somit hat man ein leichteres Spiel, diese zu erledigen. Einen kleinen Trick, den man sich zunutze machen kann, ist der, dass wenn man mit dem Helikopter über dem Meer fliegt, man keinerlei Sprit verbraucht. Dies beginnt erst, sobald man sich auf das Land begibt. Und zum Teil kann man dies dann nutzen, um die Karte zu erkunden oder auch, falls Gegner in der Nähe sind, der Küste, diese zu treffen, ohne in irgendeiner Art und Weise dafür seinen Sprit opfern zu müssen. Die Mission unterteilt sich ja in Haupt- als auch Nebenziele und um die Mission zu schaffen, muss man seine Hauptmission erfüllen, kann dann, falls man das möchte, noch zusätzliche Punkte sammeln, jedoch bringen diese Punkte dem Spieler nichts weiter an Vorteilen im Spiel. Sollte man dann einmal die Orientierung verlieren oder Zweifel haben, was genau denn jetzt noch offen ist an Missionszielen, dann sollte man die Karte, die man hat, zur Hilfe ziehen. Denn dort lassen sich die verschiedenen Objekte, die Locations und ähnliches einblenden und dementsprechend kann man dann weiterhin planen, wie man in der Mission vorangehen möchte. Und damit kommen wir zu den Cheats.
Das Spiel verfügt ja über ein Passwortsystem und da gibt es auch Codes dann, um zum Beispiel mit 10 Leben gleich zu starten. Und es gibt natürlich die entsprechenden Passwörter, um in den jeweiligen Leveln ja anfangen zu können. Dann haben wir ja noch Cheatcodes, also da, wo Schummelmodule oder Emulatoren bestimmte Speicherstellen ändern, um zum Beispiel Bestand der Munition immer auf dem gleichen Wert zu halten. Und da gibt es dann Cheatcodes für unendlich Munition, unendlich Treibstoff, unendliche Leben oder auch Codes, die modifizieren, dass Raketen zum Beispiel schneller fliegen oder die Waffen entsprechend mehr Schaden machen. Da gibt es für das Spiel wirklich eine ganze Reihe an unterschiedlichsten Cheatcodes. Wenn wir kurz auf die Unterschiede schauen, da gibt's ja dann drei Versionen und was interessant ist als kleinen Unterschied ist, dass die Version im Japanischen dann entsprechend ja auch lokalisiert wurde und dann halt Desert Strike Bangan Sakusen heißt. Damit werfen wir dann einen Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns ja die Cartridge an, schauen uns das ROM an, schauen ins ROM hinein, schauen uns in den Daten den entsprechenden internen Header, der gesetzt werden muss, an. Und bei diesem Spiel handelt es sich um ein 8-Mbit-ROM, also 1 Megabyte. Das ist ein sogenanntes Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Und der interne Titel des ROMs ist Desert Strike, Doppelpunkt Return, alles in Groß- und Kleinschreibung normal geschrieben. Dann haben wir in Japan den Titel Desert Strike, alles groß geschrieben und mit dem Leerzeichen getrennt. Und der europäische Titel ist genauso wie der Titel in den USA. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Portierung und Nachfolge. Also das Spiel an sich ist ja wirklich für unterschiedlichste Systeme portiert worden, also für DOS, Game Boy und Game Boy Advance. Denn den Genesis, da wurde es ursprünglich für entwickelt, das Lynx, den Amiga, den Game Gear, das Sega Master System. Und ist halt Begründer einer Serie gewesen. Also dann kamen halt weitere Teile wie Jungle Strike 1993, der erschien auch für Super Nintendo. Und Urban Strike 1994, der ebenfalls auch für Super Nintendo unter anderem erschien. Und weitere Teile sind dann zum Beispiel unter anderem Nuclear Strike, was auch fürs Nintendo 64 1997 erschien. Und in Nuclear Strike wurde dann auch eine Fortsetzung namens Future Strike angekündigt. Das ist allerdings im Rahmen dieser Serie nicht erschienen, sondern wurde dann später ja daraus genommen und als LAPD beziehungsweise als Future Cop LAPD für PlayStation, Windows und macOS veröffentlicht. Und damit werfen wir einen Blick auf das Trivia.
Wenn man das Spiel spielt, kann man bis zu 6 Stunden darin verbringen, wenn man es langsam spielt. Wenn man sich beeilt, dann sind es nur knappe 4 Stunden und im Durchschnitt spielt man das Ganze 4,5 Stunden.
Ja, wenn man sich das Ganze preislich anschaut, dann bekommt man die deutsche Version für 6 € lose und Complete Box das Ganze bei uns für 53 €. Die Preise in Nordamerika sind dort bei 12 US-Dollar für die lose Variante und ungefähr 27 US-Dollar für die Complete Box Variante. Desert Strike an sich war ja auch ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel und es wurde auch von den Kritik in den unterschiedlichsten Versionen auch entsprechend gelobt. Was ganz interessant ist, der Apache-Helikopter, der bei der Desert Strike abgebildet wird, entspricht nicht ganz dem ja wirklichen Leben, weil das ein bisschen unterschiedlich ist. Das kann aber auch auf rechtliche Gründe an der Stelle hinweisen. Ja, wegen den Anspielungen auf den Golfkrieg wurde das ganze Spiel in Großbritannien dann vom Markt genommen. Wenn man dann eine Endsequenz sieht, ist eine Anlehnung an George Bush und seine Frau Barbara, die man da in der Endsequenz entsprechend sieht. Es gibt auch eine, die Bug-Anzeige, da sind dann entsprechende Kartenkoordinaten und die Kamerapositionen unter anderem drin zu sehen. Und damit sind wir dann bei den ROM-Hacks. Zur allgemeinen Erklärung, bei einem ROM-Hack geht es halt darum, ein ROM entsprechend zu verändern, zum Beispiel neue Strecken bei Super Mario Kart einzufügen oder kleinere Sachen zu ändern oder auch Übersetzungen zu machen. Für die Super Nintendo-Variante gibt es da leider keine ROM-Hacks. Es gibt allerdings für zum Beispiel die Sega Genesis-Variante eine Übersetzung ins Spanische unter anderem. Dann ein ganz kurzer Blick auf die Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir ja bei Plattformen wie Steam. Da geht es halt darum, so kleine Errungenschaften zu sammeln. Und mit Retro-Achievements kann man diese dann auch für Super Nintendo auf entsprechenden Emulatoren erreichen. Für das Spiel bzw. die SNES-Variante gibt es dabei leider keine Retro-Achievements. Dann ein Blick auf die Speedruns. Also da geht es ja immer darum, ein Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen. Und da haben wir hier den Rekord bei 31 Minuten und 39 Sekunden gespielt auf einem Super Nintendo Emulator. Der zweite Platz liegt bei 41 Minuten und 23 Sekunden und der dritte Platz bei 42 Minuten und 22 Sekunden, beide jeweils auf einem echten Super Nintendo gespielt. Der vierte Platz ist dann schon etwas abgeschlagener, nämlich bei 1 Stunde, 31 Minuten und 22 Sekunden. Und damit werfen wir einen Blick in das Handbuch von Desert Strike.
Auf dem Cover sieht man beim Handbuch ein Bild von einem Heli, der 2 Raketen abfeuert und im Hintergrund ist es schwer zu sagen, ob es sich um den Rauch einer Explosion handelt oder durch die Abendsonne gefärbten Wolken. Als dritte Variante könnte es auch ein Sandsturm sein, der aufzieht. Das lässt sich nicht wirklich einordnen. Es laufen verschiedene Soldaten durchs Bild und ein Panzer steht in Flammen neben einer Radarstation. Das Ganze zeigt also ein Kriegsszenario. Auf der ersten Seite wird man dann durch ein Foto vom Team begrüßt und zum Team werden auch ein paar Worte gesagt. Das Handbuch unterteilt sich in erste Schritte, Steuerung, Details zum Helikopter, der Karte, als auch den Co-Piloten und Gegnern, sowie den Gebäuden. Und das Ganze wird mit Screenshots aus dem Spiel untermalt. Und damit sind wir dann bei den Bewertungen angelangt.
Die GamePro hat im Dezember 1992 4,5 von 5 Punkten vergeben, also 90%, und hat gesagt, Desert Strike flies. It's easy to play, but tough. If you're a hardcore heli warrior with an itch for special ops war action lifted straight from yesterday's headlines, scratch here. Die Playtime hat 87% vergeben im Januar 1993 und hat gesagt, grafisch zeigt das Spiel eine ausgezeichnete Auflösung und Konturierung. Erwähnt sei hier die Raytracing-Technik bei der Modellaufnahme. Die Musik ist gut, die Soundeffekte verblüffend realistisch. Der aktuelle Softwaremarkt ASM hat 10 von 12 Punkten vergeben, also 83%, und das im Dezember 1992, und hat gesagt, wer ein gutes Actionprogramm mit einer Portion Taktik sucht, der liegt mit Desert Strike goldrichtig, sofern er etwaige moralische Bedenken zur Seite schieben kann. Die Videogames hat damals 82% vergeben im Dezember 1992 und hat gesagt, die Grafik ist zwar etwas bunter als auf dem Mega Drive, bremst aber teilweise die Aktion Wüstensturm zum Schneckenaufstand. Wenn Dutzende Raketen an euch vorbeistreifen und 20 kleine Männchen über den Boden hasten, geht die Hardware in die Knie. Die Megafun hat 73 von 100 Punkten vergeben, also 73%, und hat gesagt, Handlung und Spielablauf sind identisch mit der Megadrive-Version. Deshalb schaut in Sachen Test am besten in der ersten Megafun nach. Einzig und allein der Sound ist beim Super Nintendo verbessert worden. Spielbarkeit und Spielspaß und Grafik sind allerdings die gleichen geblieben. Und diese Bewertung ist aus dem Oktober 1992. Die Electronic Gaming Monthly hat 28 von 40 Punkten vergeben, also 70% im Dezember 1992, und hat ganz kurz gesagt, "This is a very good helicopter action game." Und es gab auch einen Award, nämlich in der Amiga Joker, als Best Action Game in 1993. Und damit kommen wir zur Meinung. Das Spiel an sich ist sehr, sehr flüssig gemacht. Es ist nett gemacht, war aber durch den ja doch dann realistischen Bezug irgendwie nicht für mich. Vielleicht auch das Genre an sich so ein bisschen. Es ist technisch auf alle Fälle ziemlich gut. Und wer dann entsprechend mit dem Genre was anfangen kann, der kann sich der Satzstrike an der Stelle auch anschauen. Dafür sprechen ja auch zumindest die Preise auf dem Gebrauchtmarkt. Wie schaut's bei dir aus, Felix?
Das Grundszenario an sich liegt mir eigentlich nicht so. Mir ist dann im Spiel die fehlende Hintergrundmusik ein wenig aufgefallen. Das war irgendwie etwas, was mir gefehlt hat, was ich so für das Spielempfinden einfach angenehm finde. Man hat dabei nur so ein ja dauerhaftes Rauschen der Motoren und die Schüsse bzw. Geräusche der Gegner. Spielerisch ist das Ganze ganz gut gemacht und das auch von der grafischen Seite her gut ausgearbeitet. Wenn man sich dann die Dialoge bzw. Zwischensequenzen anschaut, die machen schon echt was her, also zeitgenössisch natürlich betrachtet, und tragen dann dementsprechend zur Atmosphäre, zum Spielgeschehen mit bei. Persönlich ist es nicht ganz mein Spiel, aber grundsätzlich durchaus spielenswert.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de. Und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen, da freuen wir uns sehr drüber. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Darüber hinaus könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Und da freuen wir uns immer riesig drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. An dieser Stelle von uns beiden wirklich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für unsere bisherigen Unterstützer. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi!
Ciao!
Produktion von Tone H. T1H.net